Herzlich willkommen zum Shopify-Podcast. Mein Name ist Manuel Fritsch und in diesem Podcast stelle ich euch die interessantesten Menschen hinter den erfolgreichsten Shopify-Shops vor. Heute haben wir Stefan Timoschin im Gespräch. Er ist besser bekannt im Internet als Wadi Team. Mit 17 hat er das Unternehmen gegründet, hat angefangen, seltene Sneaker zu kaufen und wieder zu verkaufen, ist damit sehr, sehr schnell reich geworden, hat daraufhin mehrere Modelabels gegründet, besitzt inzwischen über 15 verschiedene Firmen, investiert in der ganzen Welt und ist eine Person des öffentlichen Lebens geworden. Das alles in sehr, sehr kurzer Zeit. Der inzwischen Anfang 20-Jährige ist aber trotzdem auf dem Boden geblieben und sagt von sich selbst, dass der Schritt zu Shopify ihn zu einem besseren Geschäftsmann gemacht hat. Was er genau damit meint, das erfahrt ihr jetzt hier im Podcast im Gespräch mit Wadi. Viel Spaß!
Moin Leute, hier ist Wadi. Vielleicht kennt ihr mich, vielleicht auch nicht. Ich bin der Gründer und der Besitzer von Wadi Team. Wadi Team ist ein Sneaker-Reseller-Laden und auch eine Plattform und freue mich natürlich sehr, dass ich überhaupt hier dabei bin und danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Freut mich sehr, mit dir ein bisschen über dein Business zu reden und über dich als Person. Finde ich hochfaszinierend. Das, was mit dem du wahrscheinlich am häufigsten konfrontiert wirst, ist dein Alter, was ich immer ein bisschen A, unfair finde und B, nervt sich wahrscheinlich auch. Viel interessanter finde ich, in welcher kurzen Zeit, also unabhängig von deinem Alter, du geschafft hast, so erfolgreich zu werden. Deswegen jetzt direkt die Frage, nervt dich das immer, auf dein Alter angesprochen zu werden oder hast du das inzwischen irgendwie akzeptiert?
Also ich sag dir so, wie es ist, ich bin ja jetzt mittlerweile 21 und ich bin jetzt mit dem Sneakern und diese ganze Modebranche bin ich ja mittlerweile jetzt 7 Jahre drin. Ne? Mhm. Und manchmal, am Anfang besonders, hat es mich richtig genervt. Da wurde ich wirklich genervt, da wurde ich auch damals noch in der Schule gemobbt. Meine Eltern haben mich gefühlt nicht runtergemacht, aber die meinten zu mir am Anfang, mach was Anständiges mäßig, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, 2013, muss man ja gucken, die Modeindustrie und allgemein Sneaker-Game in Deutschland, war nicht ansatzweise da, wo wir heute sind. Hm. Aber die ganzen Jahre später kann ich schon sagen, hey, ich habe mittlerweile sehr dickes Fell bekommen und das passt schon eigentlich.
Aber es begegnet dir häufig, oder? Immer noch wahrscheinlich auch.
Nee, eigentlich nicht, weil im Endeffekt, wenn man sich mit der Wadi-Team-Thematik auseinandersetzt, das Alter ist ja drittstellig, viertstellig. Wichtig ist ja, wie du dein Business führst und was für Zahlen du hast und wie seriös du auftrittst. Und da, finde ich, habe ich eine sehr gute Mischung gefunden, dass man im Alter mittlerweile nicht so beachtet.
Ja, das ist doch gut. Wie gesagt, du bist jetzt ja auch schon so viele Jahre dabei, dass man das eigentlich auch gar nicht mehr groß, dann nicht mehr sehen kann, auch was die Erfahrung angeht. Fangen wir doch mal ganz vorne an. Du hast ja schon gesagt, du warst ja noch in der Schule, du warst ja noch minderjährig, als du quasi angefangen hast, dein Business zu starten. Wie ging das denn alles los? Ist ja trotzdem ungewöhnlich, in dem Alter schon so zu denken.
Ja, fühle ich auf jeden Fall. Bei mir war das halt Problem, dass ich wirklich nicht ein Vorbildschüler war, also wirklich nicht ansatzweise. Und man kennt es ja, als 13-, 14-Jähriger hat man halt Taschengeld. Ne? Hm. Das Taschengeld wurde mir aufgrund von meinem Zeugnis irgendwann mal geschnitten. Also ich habe kein Taschengeld mehr bekommen, weil mein Vater hatte die Schnauze voll davon die ganze Zeit, wenn ich die Fünfen gebracht habe und nur Blödsinn in der Schule gemacht habe, was ja kein Vorbild ist, ne? Weil meine ganze Familie hat Einser in der Schule immer gehabt. Und dann meinte mein Vater zu mir, ich kann mich noch ganz genau erinnern an das Gespräch, wenn du mir ein Zeugnis bringst von 1,5, 2, 0 oder so, dann gibt's wieder Taschengeld. Ne? Der war sehr streng und dafür bin ich auch relativ dankbar. Aber zu dem Zeitpunkt ist so meine Welt zusammengebrochen mäßig. Ja, wie kriege ich Geld? Weil das ist ja auch das Alter, wo mäßig alles anfängt. Weißt du, du willst mal rausgehen, du willst mal was mit deinen Freunden machen, Kino gehen, gefühlt, da fühlst du dich cool, wenn du mal ein bisschen später draußen bleibst. Und ich hatte halt nicht das Geld dazu. Da habe ich halt angefangen, mit 14 hatte ich meinen ersten Minijob mäßig als in den Ferien beim Hotel, da durfte ich halt aushelfen, immer morgens, auch ich glaube 20 Stunden die Woche oder so und nur in den Ferien, so habe ich mein Stammkapital erarbeitet. Ich habe noch die Bankauszüge, weil am Anfang habe ich mich, weißt du, da habe ich einen Tipp bekommen von meiner Mutter, immer die Bankauszüge drücken, weil mittlerweile hat man das ja online. Und dann hatte ich irgendwann meine ersten 440 Euro, weil ich glaube, Mindestlohn war damals bei 7 irgendwas. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr genau dran erinnern. Und meine Mutter meinte, okay, was machst du mit dem Geld? Und ich war so, okay, ich spare jetzt. Und dann habe ich für mich einen YouTuber entdeckt, den Sneaker-Fans rein theoretisch kennen sollten. Der ist in Amerika relativ groß. Sein Name ist Kais Omar. Ne? Und wenn ich überlege, wie dankbar ich YouTube bin, dass ich überhaupt ihn gesehen habe, der macht halt so Sneaker-Content. Du musst dir vorstellen, der zeigt neue Paare seit Jahren. Also ich glaube, der ist seit 2010 auf der Plattform oder so. Der präsentiert den Leuten neue Sneaker-Releases, der zeigt, was so gehypt ist in Amerika damals, was so er getragen hat, wie er die gestylt hat. Und ich weiß noch ganz genau, ich habe versucht, vor ein paar Jahren das Video zu finden, aber das habe ich nicht gefunden, weil sein YouTube-Kanal irgendwie gelöscht wurde. Und dann hat er ein Video darüber gemacht, hey, ich habe mäßig $500 mit einem Schuh verkauft, also Profit erwirtschaftet. Und wo ich das gesehen habe, ist mir gefühlt meine Sicherung im Gehirn durchgebrannt, weil es halt so viel Geld war. Und ich war so, Bro, zu dem Zeitpunkt dachte ich so, wenn der 500 Euro machen kann, also Dollar, also warum kann ich das nicht? Ne? Da habe ich mich halt mit der Sneaker-Thematik auseinandergesetzt. So. Und besser gesagt, die Schwierigkeit war ja zu dem Zeitpunkt, mittlerweile haben wir ja richtig viele coole Apps. Ne? Gehst auf den App-Store, du googelst, du kriegst alles sehr, sehr übersichtlich. Was wann rauskommt, wie viel was kosten wird, du kriegst eine vermutliche Einschätzung vom Markt. Und damals gab's alles das nicht. Ne? Mhm. Und so habe ich halt angefangen, 2014, 15 hatte ich die ersten Schuhe, die ich gekauft habe. Es waren Air Jordan 5er. Der hat damals, ich glaube, wie viel? 160 Euro gekostet oder 180. Und damit habe ich angefangen.
Okay, also das heißt, du hast sofort eine Investmentmöglichkeit gesehen für dein Taschengeld, in Anführungszeichen, das Gesparte, damit irgendwie noch mehr Geld zu machen. Das hast du sofort erkannt in dem Moment dann sozusagen.
Ja, aber man muss ja auch einen wichtigen Hinweis sagen, ich war zu dem Zeitpunkt 14, 15.
Ne? Ja, ja,
das ist genau. Also das kann, im Nachhinein kann ich sagen, boah, krass, irgendwas habe ich schon richtig in meinem Leben gemacht. Aber da war es halt so, okay, ich gucke, was die YouTuber machen. Ne? Und ich habe mich beeinflussen lassen, so was so cool ist. Und habe eher auf YouTube rumgeguckt und habe mich mit der Thematik nicht auseinandergesetzt. Also es war schon ein großes Risiko, weil im Endeffekt hätte ja sein können, dass beispielsweise der YouTuber oder die Plattform, wo ich mich reingelesen habe, ein Werbeartikel darüber schreibt, wie toll der Schuh ist, und auf einmal kaufe ich mir den und der ist auch nicht so toll, weißt du, was ich meine?
Naja,
aber den habe ich Gott sei Dank dann auf eBay Kleinanzeigen und eBay verkauft. Also das war auch so die
Plattform. Aber du bist schon ran mit der Idee, auch zu sagen, okay, ich kaufe jetzt einen Schuh und den verkaufe ich dann wieder und mache damit Gewinn. Das war schon die Idee. Du hast ja jetzt nicht einfach nur einen coolen Schuh gekauft und ihn dann angezogen.
Nee, aber ich sag dir ganz offen ehrlich, ich saß schon zu Hause, ich weiß noch ganz genau, ich hatte so eine grüne Couch in meinem Kinderzimmer und da dachte ich schon ganz offen ehrlich, boah, eigentlich kann ich den schon anziehen. Ne? Da war schon dieses erste mentale Game, okay, ziehe ich den an oder verschwende ich die Hunderte von Euros, die ich mir hart erarbeitet habe, um bei der Arbeit. Und das war schon so ein kleiner Gedanke in meinem Kopf.
Ja.
Aber im Endeffekt wurde der verkauft für 480, den habe ich noch, glaube ich, in meiner eBay-History. Also ich habe mich schon länger da nicht reingeguckt, aber ist schon auf jeden Fall cool, ne? Dass es damit angefangen hat.
Und wie ging es dann weiter? Was hast du dann, hat dich das dann irgendwie entzündet, sage ich jetzt mal so? Also dass du gemerkt hast, okay, damit kann man Geld verdienen. Du warst ja, wie gesagt, du hast ja selber betont, du warst ja noch in der Schule, warst 14, 15. Wie ging es denn dann weiter? Also was hast du dann weitergemacht? War das dann ein Hobby oder wie hat sich das entwickelt?
Es war so eine Mischung, weil ich bin halt auf so Schuhe gegangen am Anfang besonders. Wie soll ich das erkennen? Wenn du so einen Sneaker kaufst, ich hatte kein Gefühl für den Markt. Ne? Die ganzen Facebook-Gruppen, ich durfte halt von meinen Eltern aus kein Facebook haben. Das war halt das Schlechte, weil das Wichtigste war zu dem Zeitpunkt die ganzen Facebook-Gruppen. Ne? Meine Eltern meinten zu mir, ja, Facebook ist, ne, du bist noch zu jung dafür, bla bla. Und in den Gruppen ging halt alles ab. Und wo es richtig angefangen hat und wo ich auch nicht das große Geld, aber wo ich auch ordentliches Geld verdient habe, war halt so 2016, 2015, wo die Yeezys rauskamen. Ich weiß nicht, ob es für dich ein Begriff ist.
Nee, klar. Für die Zuhörerinnen, Kanye West ist einer der erfolgreichsten Rapper-Musiker der Welt, inzwischen auch eine riesige Mode-Ikone geworden. Und ja, der hat mit die teuersten Turnschuhe-Label, kann man eigentlich schon sagen, mit Kooperation mit Adidas.
Ja, das ist schon auf jeden Fall sehr, sehr krass. Und der war halt damals bei Nike. Und der ist halt zu Adidas gewechselt. Boah, ich glaube, wann war das? 2015, wenn ich mich nicht täusche, ne? Da ist er zu Adidas gewechselt und hat so die 2014, 15 hat er die ersten Paare rausgebracht. Und die waren halt was Neues für den Sneakermarkt, ne? Der Sneakermarkt allgemein, auch heute noch, wird dominiert von Nike. Also in Form von Jordans, Dunks und so sind halt verschiedene Sneaker-Modelle, die wir haben, und Air Force, die vielleicht für die Zuhörer ein Begriff sind. Aber zu dem Zeitpunkt war es halt so, okay, Kanye West hat es geschafft, mäßig eine neue Form für einen Sneaker zu erfinden. Die hatten eine neue Sohle, was sich unterscheidet hat, sogenannte Boost-Technologie. Und da habe ich mich so richtig auf den Sneakermarkt konzentriert. Da habe ich halt diesen Gespür entwickelt, weil ich auch mittlerweile Facebook hatte. Auch wichtig. Und so kam ich auf die Idee, Yeezys zu kaufen. Ne? Aber die Yeezy-Auflage, man muss ja sich vorstellen, wenn ein Schuh rauskommt, gibt es so, so eine Auflage wie bei Büchern, was weiß ich immer. Und die sind ja limitiert. Und besonders am Anfang hatte Adidas die Mengen so künstlich verknappt, dass es wirklich schwer war, so einen Schuh zu bekommen. Aber wenn du den bekommen hast, hast du halt 220 Euro im Laden bezahlt und hast direkt mal 1.200, 1.300 Euro plus gemacht. Innerhalb von einer Nacht.
Also ne? Wenn man sie direkt dann wieder quasi an Angebote nachfragemäßig direkt wieder verkauft hat, ja.
Ja, ja. Also du musst dir so vorstellen, ich weiß nicht, wie, ob die Zuhörer und du dich damit auskennst, aber du musst dich halt so ein Raffle eintragen. Das heißt, du tragst dich ein, ist ein bisschen ein Gewinnspiel und dann bist du der Glückliche. Das muss man sich auch überlegen. Du hast das Glück, einen Schuh zu kaufen.
Ne? Das ist völlig verrückt, ja. Es ist quasi eine Verlosung mit dem Gewinn, mit dem Hauptgewinn, dass man Geld ausgeben darf.
Super, ja. Weil halt die Retail, also die Läden, die Nike und Adidas Verträge haben, wissen halt, okay, die Schuhe gehen eh weg, also egal, was die machen. Und so ist halt versuchen, die Menge vor dem Läden zu reduzieren, weil kein Ladenbesitzer hat darauf Lust, dass auf einmal, wenn der 100 Paar Schuhe im Lager hat, dass 5.000 vor dem Laden stehen, was in Berlin ja öfter vorgefallen ist vor Corona, und dann auf einmal da eine Schlägerei gibt oder so. Ne? Ja. Deswegen gab es halt weltweit diese Restocks und diese ganzen Gewinnspiele. Und so habe ich damals auch einen bekommen, der Yeezy Moonrock. Das war, da weiß ich auf jeden Fall, das war das November 2015. Der hat damals 220 Euro gekostet, ganz basic. Und ich habe zwei Paare gewonnen. Ich habe einen auf der Adidas-App gewonnen. Da kannst du, vielleicht kennst du es von TikTok, von YouTube von früher. Da hatten Leute so 20, 30 Handys auf und haben versucht, sich einzutragen. Mhm. Es gab halt mehrere Methoden. Und so habe ich meine zwei, drei Paare bekommen. Und wo ich innerhalb von 24 Stunden 3.000 Euro verdient habe, sage ich dir ganz offen ehrlich, da war ich sehr, 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 sehr heiß auf das Thema.
Oh ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Das heißt, du hast sie auch direkt dann wieder direkt auf eBay gestellt damals, oder?
Nee, das lief ganz anders. Du musst dir so vorstellen, besonders in Berlin. Ja, ich kann jetzt nicht über andere Städte reden, aber ich habe die Erfahrung gemacht und bei uns war auch es so, dass zum Beispiel vom Footlocker oder Snipes oder egal welchem Sneakerstore standen zu damaligen Zeitpunkt die großen Reseller. Du kanntest die, ne? Und die standen mit so einem Minivan und dann bist du hingegangen und meintest hier, hey, wie viel zahlst du mäßig, ne? Wie viel zahlt der? Weil er gibt dir direkt bar auf Cash auf die Hand, sagen wir es immer. Und da gab es halt zwei, drei Möglichkeiten. Die Leute, die es halt angekauft haben, bist du halt hingegangen und da habe ich direkt vom Laden verkauft. Also zu dem Zeitpunkt wusste ich auch schon, dass es halt unter dem Marktpreis ist, weil die Leute müssen auch einen Profit machen. Aber für mich war es ja der so, Bro, ich sehe das Geld, ich habe gar keine Lust auf das Risiko und ich will mein Geld haben. Weil im Endeffekt, sind wir mal ganz offen ehrlich, das kann ich auch heute sagen, einen 1.000-Euro-Schuh zu verkaufen, man sieht die ganzen Preise, aber man muss erstmal auch einen Kunden finden. Und das habe ich schon damals realisiert und das war für mich auch, weil ich relativ gutes Verhältnis zu dem Geld damals hatte, hatte ich als 15-, 16-, 17-Jähriger hatte ich schon im Kopf, okay, wenn du ein Angebot hast, vielleicht machst du weniger Geld als in zwei Wochen, aber nimm das an, weil sonst verlierst du in Long Term. Das war immer meine Mentalität.
Okay. Ich halt. Das heißt, du warst aber immer noch Schüler, ja, in der Schule und hast das so nebenher gemacht. Aber in dem Moment, da hast du jetzt ja gerade auch gesagt, okay, das hat dich gehuckt. Also das war ja noch weit davon entfernt, da eine Selbstständigkeit rauszumachen.
Ja, also das hat mich gehuckt und wie gesagt, ich war auch in der Schule so und wo es ja richtig angefangen hat, war es 2017, da hatte ich auch mittlerweile über die 2-3 Jahre, die ich das gemacht habe, auch gutes Geld an die Seite gelegt, also man braucht rein theoretisch, um in den Sneakermarkt anzufangen, brauchst du so 160 Euro, 220 Euro maximal.
Für einen Schuh halt, ja.
Ja, für einen Schuh. Und über die Jahre habe ich halt ein Kapital aufgebaut von 10, 12, 13.000 Euro. Und da ist halt das Yeezy-Thema explodiert, ne? Also 2016 hat es auch angefangen, wo Yeezy die zweite Modelle rausgebracht hat, V2 so gesagt. Die haben ein bisschen die Form abgeändert, ein bisschen das Material robuster gemacht und haben halt viel größere Stückzahl gemacht. Aber die Leute wussten es davon, aber trotzdem haben die verrückte Preise gezahlt, wie so 800, 900 Euro pro Schuh. Mhm. Und da hatte ich halt über die Jahre vorher, habe ich ja mit weitergemacht und mir ein Startkapital hatte ich zur Seite gelegt von 10.000 Euro. Und was ich halt genutzt habe, ist mein junges, freches Gesicht, dass ich halt in die Läden gegangen bin und auch gefragt habe, hey, kann ich mal ein paar Schuhe bekommen? aber mäßig, ich gebe dir was obendrauf. Und da haben halt viele Mitarbeiter von den Läden ja gesagt. Und bis heute noch arbeite ich mit denen zusammen, aber halt in größeren Mengen. Und da muss ich halt sagen, ist eine sehr, sehr coole Geschichte, so mäßig. Mhm.
Das heißt, du bist aus dem Raffle-Game dann ausgestiegen und bist dann quasi wirklich schon ein Step weiter, dir Lieferanten sozusagen zu organisieren, oder? Kann man das so benennen?
Ja, aber Raffles sind trotzdem, also rein theoretisch, guck mal, du musst dir ja so vorstellen, Nike und Adidas kontrolliert ja die Läden. Mhm. Und es kann sein, dass bei jedem Release eine Kontrolle kommt. Mhm. Und es gibt halt diesen Begriff Backdoor, das heißt, dass der Laden so gesagt durch die hintere Tür die Paare gibt, wenn man den so straight übersetzt. Und du musst dich trotzdem immer eintragen, aber beim Zufall wird auf einmal immer nur dein Name gezogen, wenn du verstehst, was ich meine.
Ja. Was die Hersteller wahrscheinlich nicht so prickelnd finden, aber was sollen sie machen?
Ja, ja, das ist tiefstens verboten. Ja. Aber im Endeffekt, ich habe mich mit einem Anwalt beraten, mich trifft es nicht. Mhm. Das ist halt der Laden, ne? Die sind dafür verantwortlich.
Ja. Ja, klar. Okay, aber das heißt, dann bist du da dick eingestiegen, weil du gemerkt, da kanntest du dich ja dann auch schon ein bisschen besser aus, wusstest, diese V2 wird wahrscheinlich auch durch die Decke gehen und bist dann quasi wieder im größeren Stil eingestiegen. Korrekt, ja, ja, war das dann für dich schon irgendwie, du warst ja immer noch minderjährig, also mit solchen Geldsummen zu hantieren, ist ja dann auch nicht so direkt möglich, oder? Bist du zu den Leuten hin und hast gesagt, ja, hier, ich habe irgendwie die Erlaubnis von meinen Eltern, oder wie muss man sich das vorstellen?
Also sag dir ganz offen, danach hat keiner gefragt, ne? Mhm. Also früher, wo ich angefangen habe, hat keiner danach gefragt, hey, woher kommt das Geld? Wie willst du es zahlen? Mhm. Sondern am Anfang war es halt so, die haben mich ein bisschen belächelt, ausgelacht, was ja auch normal ist, wenn auf einmal so ein Bubi vor dir steht und sagt, hey, ich will 10 Paar Schuhe oder 20 Paar Schuhe. Aber die Frage ist ja, ob ich liefern kann. Weißt du, was ich meine? Es spricht sich ja rum. Weil im Endeffekt, was das Wichtigste bis heute ist, dass ich halt immer mein Wort halte. Wenn ich dir sage, ich kaufe den Schuh ab, dann komme ich und ich werde den kaufen, auch wenn ich miese mache. So, das gehört dazu. Das ist halt das Geschäft. Und da habe ich halt immer mein Wort gehalten, habe immer die Paare abgenommen. Und irgendwann mal entwickelt sich halt so ein Vertrauen, weil im Endeffekt die Läden machen, was nicht legal ist, muss man ja einfach so sagen. Die können dadurch ihren Vertrag verlieren mit der Brand. Und so habe ich dann angefangen, 10, 20, 30, 40, 50 Paare zu bekommen. Darüber könnte man noch Stunden reden. Und irgendwann mal war es halt so groß, dass man eine Firma gründen musste, ne? Weil ich kam irgendwann mal nach Hause, kam der Anruf von der Berliner Sparkasse und sagen, hey, komm bitte mal zu uns ins Büro.
Was ist da los?
Und das war für mich, da hatte ich schon ja wirklich, wirklich ganz, ganz schwitzige Hände. Und am nächsten Morgen war ich noch ganz genau, wurde ich von der Schule entschuldigt. Und da saß ich auf einmal im Büro bei der Berliner Sparkasse mit meiner Mutter und meinem Vater. Und die haben mir auf einmal Steuerhinterziehung vorgeworfen.
Okay.
Als so ein kleiner Bubi, ne? Weil im Endeffekt, bin ich ganz offen ehrlich, das wissen auch viele Zuhörer, Schulsystem, besonders in der 9., 10. Klasse, beabsichtigt keinen Steuerunterricht, keine Ahnung, wie man Steuern meldet. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich, boah, 220 Euro, 800 Euro gemacht, netto in meine Tasche. Aber
ja, ich meine, solange man über eine gewisse Grenze kommt, ist es ja
17.500,
genau, ist es ja auch in Ordnung. Aber die Grenze hast du dann ja wohl gerissen locker und dann kam die Bank auf dich zu. Genau. Dann ging es los, dass es auf einmal ernst wurde, oder? Also in dem Moment, wo du dann quasi auch solche Umsätze hattest und die Bank gesagt hat, was ist da los? Dann war das Thema Firmengründung, so wie ich das mitbekommen habe, hat dann dein Vater das dann wahrscheinlich erstmal für dich machen müssen.
Ja, weil, also man musste ja als Minderjähriger musste ja so einen Businessplan schreiben, da musste es ja vom Richter oder wem auch immer beglaubigen lassen, dass das alles in Ordnung ist. Und damit bin ich durchgefallen. Also ich habe mir auch nicht so wirklich viel Mühe gegeben, muss ich ganz offen ehrlich sagen. Mhm. Und dann haben wir halt 2017 hat mein Vater für mich die Firma gegründet. Das war, glaube ich, wann war das? Das war Oktober 2017, eine GmbH mit Stammkapital für 25.000 Euro, weil, das muss man auch erwähnen, ich war sehr, sehr geschädigt von diesem Finanzamt-Ding, weil ich musste für fast 1,5 Jahre die Steuer nachzahlen, weil ich sehr schnell über die 17.500 Euro Grenze kam. Und das hat schon wehgetan. Und da musste man halt gefühlt wieder bei Null anfangen. Das war so ein richtiger Setback für mich. Da war ich auch nicht mental am Boden, weil darüber habe ich mir keine Sorgen gemacht. Aber du hast halt diesen mentalen Zustand auch in jungen Jahren, wo du weißt, hey, wie soll es weitergehen? Weil es gibt ja auch andere Reseller, die aus dem Boden gefühlt wachsen und die auch deine Kontakte knüpfen können. Ne? Mhm. Ich bin ja nicht der Einzige. Und das war halt so die gefährlichste Sache, den Anschluss zu verlieren. Weil dann kommst du halt nie wieder reingefühlt.
Ja. Aber hat ja geklappt dann, ja.
Ja, also da habe ich halt gefühlt, da haben wir halt die Firma gegründet, ich hatte 25.000 Euro. Und das war für mich so, okay, was mache ich, ne? Weil ich hatte auch keine Lust, die ganze Zeit über eBay zu handeln. Also das war mir wirklich viel zu stressig. Ich wurde jeden Monat mindestens einmal verarscht, also abgezogen mäßig, dass halt jemand bezahlt hat, dann durch gewisse Zahlungs mit uns zurückgezogen hat oder was auch immer. War ich so, okay, ich muss irgendwas Eigenes machen. Und da bin ich halt auf Waditeam gekommen, weil die Firma heißt auch gar nicht Waditeam, ne, GmbH oder ähnliches. Ja. Und der Waditeam-Begriff wurde auch irgendwie zufällig erfunden, ich weiß es gar nicht. Also es steht für Wadi, also die ersten Buchstaben stehen für die Familienbuchstaben, die ich habe. Zum Beispiel A steht für meine Schwester, die heißt Anna. Und Tim ist halt für Timoshi, was mein Nachname ist. Mhm. Und dann habe ich Recherche betrieben und war so, okay, ich mache einen Online-Shop. Mittlerweile ist ein Shopify ein Segen, das muss ich sagen. Ich liebe Shopify. Und damals habe ich halt auf WooCommerce gearbeitet, ne? Ja,
WordPress und so. Mhm.
Aber das habe ich halt gar nicht gefühlt und habe es auch nicht verstanden, weil ich musste auch ja Leute bezahlen, die ich dann gefunden habe und so, die es für mich gemacht haben. Und die Seite habe ich gar nicht gefühlt. Nach einem Monat bin ich auf Magento geswitcht. Und bis vor April 2020 hatten wir Magento. So. Und da habe ich halt Waditeam gegründet. Nee, 2019 ist die Webseite live gegangen. Stimmt. Mhm. Wenn man so überlegt, die Zeit fliegt ja 2019. Mhm. Also das ist wirklich verrückt. 2019, 21, sondern der 3. ist die Webseite online gegangen. Und da hatte ich am Anfang einen Wert von Stock von ungefähr 70.000 Euro.
Also
was
Ware.
War ein Wert, Verkaufswert 70.000 Euro. Einkaufswert war ungefähr 45.000. Man muss aber auch sagen, dass nicht alle Paare mir gehören. Weil es gibt auch ein System, dass du halt auf Kommission Sachen nimmst, verkaufst die Sachen und nimmst halt gewissen Prozent. Und ich hätte zur damaligen Zeit die Möglichkeit auch gehabt, finanziell mehr zu machen. Aber ich habe mein ganzes Geld in den Laden gesteckt. Ich habe ja auch ein Ladenlokal. Also ich kenne ja ein paar Folgen von dir. Mhm. Soweit ich jetzt mitbekomme, hast du nur Gäste interviewt, die so einen richtigen Online-Shop und so Startup sind.
Die meisten sind rein E-Commerce. Es gibt ein paar, die dann so angefangen haben, einzelne Läden zu machen. Also Asphaltgold aus deiner Branche kennst du vielleicht.
Ja, ja.
Die haben ja auch so einen kleinen Laden oder damit angefangen, genau. Aber bei dir ist es ja wirklich auch ein wichtiger Bestandteil, glaube ich, gell?
Ja, und wie gesagt, bei mir ist halt, Laden war am Anfang das Bestandteil, weil wo ich angefangen habe, du musst dir vorstellen, ich hatte noch nicht so ein Gespür, dieses Business-Verständnis und ich habe auch nicht damals verstanden, hey, so E-Commerce ist die Zukunft, was es ja offensichtlich ist. Ne? Du kannst ja viel mehr Leute damit erreichen, viel mehr machen. Und ich habe halt den Laden gegründet, den Laden aufgemacht und es ging echt, am Anfang war es schwer, besonders eine Woche vor Öffnung ist bei uns, musst dir vorstellen, wir haben so einen harten Boden, mäßig wie in einer Werkstatt im Lager und der ist einfach kaputt gegangen. Wegen dem Estrich, den wir haben. Und der ist bis heute noch immer kaputt. Den habe ich immer noch nicht repariert, weil man musste dann für 2 Wochen schließen. Und ich will keinen Umsatz verlieren, sage ich ganz offen ehrlich. Und dann lief der Laden auch. Ich habe ja auch Support bekommen durch die Partnerschaftsverträge, die wir abgeschlossen haben mit YouTuber Montana Black, mit anderen YouTuber. Und da ist auch der Begriff ins Leben gekommen, Wadi klärt dir alles. Mhm. Und somit habe ich auch mehr Fokus auf die Webseite gelegt, was mir auch sehr, sehr wichtig wurde, in E-Commerce zu starten.
Aber im Unterschied zu jetzt einem, ich sag mal, Anführungszeichen normalen Sneaker-Store, warst du ja weiterhin in diesem Reseller. Das war dann schon auch dein Fokus. Also du wolltest jetzt nicht irgendwie direkt dann Verträge mit Adidas, Nike und so abschließen, um dann irgendwie alle möglichen Schuhe zu kriegen, sondern dein Spezialgebiet, dein Fokus war weiterhin irgendwie ausgefallene, seltene Schuhe und im Reseller-Bereich zu bleiben, oder? Du hast jetzt ja keinen klassischen Schuhladen aufgemacht.
Nee, keinen klassischen Schuhladen. Ich hatte auch Kleidung drin von Supreme, die damals gehypt war, ist halt eine Brand. Aber ich wollte mal einen Nike-Vertrag bekommen, aber nach meiner Anfrage, die wurde ja genauso schnell abgelehnt, wie weiß ich nicht. Also da gefühlt 10 Minuten nach meiner E-Mail-Eingang habe ich schon eine Ablehnung bekommen. Aber nee, ich bin bei meinem Thema treu geblieben, bis heute noch. Das ist halt für mich ein Hobby. Ich bin Mode fasziniert, liebe das Ding und werde auch dem Thema treu bleiben.
Aber dieses Ladengeschäft ist trotzdem wichtig, glaube ich, weil die Leute die Sachen auch irgendwie anfassen wollen. Also man hat, wenn man Dokus oder so über dich sieht, man sieht ja da, die Schuhe sind alle so eingeschweißt im Laden, damit sie eben halt auch, ja, mint bleiben, wie man so schön sagt, oder? Mhm. Sagt man das im Schuhbusiness,
ja,
wie bei Sammelkarten und so? Es ist ja trotzdem noch mal ein anderes Gefühl bei dir im Laden, als jetzt in einem Sneaker-Store zu sein. Es kommen schon spezielle Kundschaft zu dir, oder? Das kann man schon so sagen.
Ja, also seitdem ich halt auf Shopify gewechselt bin, habe ich mich als Geschäftsmann in meinen Augen neu erfunden. Ne? Mhm. Und der Laden ist schon sehr, sehr wichtig, aber ich konzentriere mich eher sowieso auf E-Commerce, weil, wie gesagt, ich habe es schon vorher erlebt, da kannst du viel mehr Menschen erreichen. Aber dieses Glücksgefühl, dieses Gefühl, wenn du Leute aus dem Laden rausgehen siehst mit Vaditim-Tüten, das kann ich nicht beschreiben, das macht mich einfach richtig glücklich so. Mhm. Deswegen ist der Laden schon wichtig, aber nicht umsatztechnisch. Umsatztechnisch, ja, der schreibt schwarze Zahlen so, aber die Zahlen nach der Corona-Pandemie und wie das verändert haben sich verändert. Also der Laden ist mittlerweile dazu, als so ein Statement zu setzen, mäßig zu zeigen, hey, wenn du in Berlin bist oder bald auch in anderen Städten, kannst du bei uns vorbeikommen und bei uns die Schuhe anprobieren. Weil, weißt du, nicht jeder will sich halt einen Anzug, einen Schuh, was auch immer, für Tausende von Euros online kaufen. Ja. Du willst ja auch verstehen, was du kaufst, ein bisschen dich beraten lassen, paar Fragen stellen, so mäßig.
Hm. Du hast schon gesagt, E-Commerce ist verdammt wichtig. Du hast dich neu erfunden. Kam das zeitgleich, dass du dann auch quasi weiter investiert hast und weitere Sachen gemacht hast? Also um das nochmal, Schuhe war ja quasi dein Startgeschäft, das Resell-Business, was dir wahrscheinlich auch den größten Umsatz gemacht hat, um die weiteren Sachen dir zu ermöglichen. Aber inzwischen hast du ja Dutzende von Unternehmen, mehrere Modelabels, du investierst in Immobilien. Wie machst du das alles? Also das sind ja jetzt, wir sind jetzt gerade an der Phase von dem, es geht richtig ab. Du hast diesen Laden gegründet, der Online-Shop boomt und du hast gesagt, du hast dich neu erfunden. Wie ging es denn dann weiter?
Also das ging so weiter, dass ich ja gutes Geld verdient habe und ich hatte auch einen Höhenflug, muss ich ganz offen gestehen, im Nachhinein. Weil als 18-, 19-Jähriger, weißt du, wenn auf einmal du Millionen Umsätze siehst, die wird da schon, da wird die Frage ist, okay, wie gehst du damit um? Ne? Hm. Besonders in meiner Familie haben mich die Leute so versucht runterzuholen, auch meine Freunde, die ich bis heute noch habe. Aber ist auch eine andere Sache, wenn du beispielsweise ganz normal ein Angestelltenverhältnis hast und dein Sohn mäßig 2 Millionen Euro Umsatz in 2 Wochen macht online, ist schon ein bisschen anders. Ne? Hm. Und da hat sich halt das alles geboomt und ich dachte, boah, was kann jetzt schon schiefgehen, ne? Mhm. Und habe trotz dessen die ganze Zeit mein Geld, was ich verdient habe, ein bisschen auch sinnlos ausgegeben, aber auch sinnvoll angelegt, dank meinem Vater, der mich immer, und auch dank meinem Opa, dank meiner Mutter, dank allgemein meiner Familie, die immer gesagt, hey, mach das, kauf dir Aktien, investier in was auch immer. Und der größte mentale Krise, auch so eine unternehmerische Krise, die ich hatte, es war Anfang von Corona. Mhm. Du musst dir vorstellen, am 10. März habe ich Geburtstag, da saß ich im Restaurant und am 8. März habe ich einen Vertrag unterschrieben, einen Franchise-Deal, den ich hatte. Da hätte ich eine Summe X bekommen. Ich hätte europaweit weitere 6 Läden eröffnet, aber alles franchise-mäßig. Mhm. Und am 10. März, an meinem Geburtstag, früh in der Morgen, habe ich eine E-Mail bekommen, dass aufgrund von Coronavirus wir den Deal absagen. Das ging um sehr hohe Beträge und das hat mich wirklich innerlich so gebrochen, weil das war halt mein Traum in mehreren Städten. Die nächste Sache war dieser Lockdown, weil auf einmal gehen die Hunderte von Tausend Euros allein im Laden lokal verloren an Umsatz. Du hast die Ware, du musst trotzdem Gehälter zahlen, du musst Ladenmiete zahlen. Und das Schlimmste war, in dem Zeitpunkt wussten wir ja nicht von Impfstoff, von anderen Sachen. Und auf einmal online von beispielsweise in einer Woche hast du, keine Ahnung, hunderte Bestellungen bekommst, hatte ich Tage, wo ich keine einzelne Bestellung hatte, die ersten Monate. Und da war auf einmal, nachdem diese Realität, wo du, keine Ahnung, Millionen Verluste in einem Monat machst, kommst du wieder auf den Boden zurück und dann denkst du dir, boah, was ist gerade hier passiert? Diese Existenzängste, die du hattest und immer noch ab und zu hab, ist schon geisteskrank. Aber wie du auch erwähnt hast, Gott sei Dank habe ich immer mein Geld sinnvoll angelegt. Und durch die Corona-Krise habe ich halt für mich entdeckt, okay, meine Website, meine Plattform war veraltet. Ne? Deswegen sind wir halt auf Shopify gewechselt, weil ich gemerkt habe, ich muss was Neues machen. Ich muss mit dem Trend gehen und Shopify ja auch alleine wegen dem Stripe-Zahlungsanbieter, den Shopify anbindet, so. Einfach super, ne? Mhm. Und so habe ich gesehen und musste Entschlüsse ziehen. Beispielsweise bei uns ist der durchschnittliche Bestellungswert von 500 Euro gesunken und ist immer noch bei ungefähr 150, 200 Euro, weil die Leute ja aufgrund auch von Corona viele finanzielle Schäden erlitten haben und auch weiterhin die Nebenkosten wachsen und einfach nicht so viel Geld übrig haben für Mode. Ne? Mhm. Das war so die Zeit, wo ich mich neu erfinden musste.
Das hast du wie gemacht dann? Also was hast du für Schlüsse draus gezogen? So, ich habe auch irgendwo gesehen bei dir, du hast dann, klar, du redest auch offen drüber, dass sich das erstmal richtig runtergezogen hat, aber du hast ja neue Motivation dann auch irgendwie draus gezogen und gesagt, okay, was muss ich ändern?
Also ich sag dir ganz offen ehrlich, meine Motivation war, ey, ich will nicht ein Angestelltenverhältnis rutschen. Mhm. Ich habe mir so hart aufgebaut, ich stehe 100% hinter meiner Marke, ich liebe diese Brand über alles. Und dann war ich so, okay, ich muss Entschlüsse ziehen. Ne? Also was kann ich verändern? Und da habe ich halt gemerkt, okay, wir müssen das Sortiment verändern. Das heißt, wir müssen auch günstigere Schuhe anbieten. Vorher hatten wir Schuhe ab 300 Euro, mittlerweile haben wir Schuhe auch für 120 Euro. Ne? Mhm. Und da haben wir gesagt, okay, Schuhe verändern. Was müssen wir weitermachen? So haben wir die Valiteam Klamotten gegründet mäßig und regelmäßig. Mittlerweile haben wir auf der Website, glaube ich, 30 Artikel. Bis, ich weiß halt nicht, wann der Podcast rauskommt, muss man ganz offen ehrlich sagen, in 2 Monaten, also im Mai, werden wir über 90 verschiedene Artikel von Valiteam haben. Mhm. Und diese, wir haben halt uns in diese Richtung vergrößert. Plus, ich muss auch dankbar Shopify sagen, deswegen nehme ich auch sehr, sehr gerne teil in diesem Podcast. Die Features, diese ganzen Newsletter, die ganzen Anbindungen haben mich motiviert. Auch die ganzen YouTube-Videos, die ich mir reingezogen habe, weil weißt du, du kriegst ja bei Shopify immer diese Conversion Rate-Statistik am Ende vom Monat. Und ich habe halt gesehen, dass zum Beispiel meine Conversion Rate nur bei 4% lag oder bei 3% oder die Wiederherstellungs bei diesen E-Mails und so. Und da habe ich gesehen, okay, ich muss daran arbeiten. Und die Motivation war für mich einfach nur, die Zahlen wieder dahin zu bekommen, damit meine Mitarbeiter Arbeit haben, weil sonst gehe ich pleite.
Wie viel hattest du inzwischen? Also übergreifend mit Shop, mit Leuten im Laden und so?
Also nur Valiteam hat, ich glaube, zu jetzigen Zeitpunkt, wenn man mich nicht dazu zählt, haben wir 29 Mitarbeiter. Mit mir sind wir 30. Krass. Also ist schon kein kleines Team. Nee. Man muss auch sagen, man muss fair sein, dass wir auch beispielsweise im Laden unsere Festangestellte haben, aber der Laden auch ab der Corona-Krise ist, weil wir nicht so viele Touris hatten in Berlin, hatten wir auch Zeiten, wo wir nur Minijobler hatten oder Minijob-Angestellten, wo einfach uns am Wochenende, wo ein bisschen was los war, ausgeholfen haben. Also da gehören auch ein paar Minijob-Mitarbeiter dazu. Also Vollzeit sind wir so bestimmt 25.
Ja. Die aber sich um alles kümmern, du hast ja schon gesagt, es ist ja nicht nur das Ladengeschäft, sondern du hast jetzt ja auch eigene Klamottenmarken, das muss ja auch alles designt, entwickelt, produziert, koordiniert, verpackt werden und so weiter. Also
ja, wir sind, also ich bin mittlerweile bei 15 Firmen, ne? Die alle, also 12 davon haben was mit Mode zu tun.
Krass, ja. Wahnsinn. Und warum so viele verschiedene Firmen?
Wie soll ich dir sagen, warte, wie formuliere ich das? Den Ruf, den ich mir erarbeitet habe, dass ich immer mein Wort halte, dass ich natürlich, ich bin ein relativ harter Geschäftspartner. Ne? Also ich verhandle nicht lange, ich versuche da immer sehr ehrlich zu sein. Und das gefällt halt meinen Geschäftspartnern, wie zum Beispiel, ich habe mit denen 2021 dann Elevate gegründet.
Ist auch ein Label,
gell? Ja, ist unser Label. Ist in meinen Augen bald das größte in Deutschland. Also wir arbeiten uns darauf hin. Und wie soll ich dir sagen, die Schwierigkeit ist ja in der Modewelt ein bisschen, meine Geschäftspartner in allen Bereichen sind auf mich zugekommen und haben gesehen, okay, der hat es halt geschafft mit Valiteam, bei ihm funktioniert auch die Textil und bei ihm funktioniert die ganze Sache und kommen auf mich einfach zu und sagen, hey, hast du nicht Lust, das Business-Teil von unserem Geschäft zu übernehmen? Und ja, dann sage ich halt nicht nein. Ne? Mhm. Deswegen, ich habe viele Geschäftspartner. Das ist immer auch ein bisschen kompliziert für mich, wenn ich mit jemandem rede und dann muss ich immer Geschäftspartner sagen. Mhm. Aber ja, so ist es halt dazu entstanden.
Okay, also du hast dann quasi mit investiert, mitgegründet in ganz vielen verschiedenen Bereichen, was dir halt so angeboten wird oder was sich dann halt ergibt oder was für dich auch wirtschaftlich Sinn macht.
Ja, also wirtschaftlich muss es nicht mal sein, weil zum Beispiel, weißt du, wo ich angefangen habe und Valiteam, war das Wirtschaftliche natürlich an irgendeiner Stelle, aber ich konnte nicht ansatzweise vorstellen, dass ich mir dadurch meinen Traum ermögliche. Ne? Ich wusste ja auch zu dem Zeitpunkt nicht, was mein Traum ist. Ich war ein Kind Und heute, wenn ich was anfange, ich bin der Meinung, natürlich muss man gucken, dass man einen vollen Kühlschrank hat und die Nebenkosten und so zahlen kann. Aber im Endeffekt soll es halt hauptsächlich Spaß machen. Wenn ich morgen ein Angebot kriege und ich weiß, es wird mir keinen Spaß machen, dann mache ich das nicht, weil es wird mich mental unter Druck setzen, weißt du? Hm. Wenn dann irgendwas nicht Spaß machen, mach, also wenn es dir keinen Spaß macht, wirst du auch nicht mit vollem Herz dabei sein.
Ja. Was mich interessieren würde, was dich motiviert, auch weiterzumachen und solche neuen Unternehmungen zu starten, weil ausgesorgt hast du doch, oder? Also so wie das klingt, hast du allein durch das Schuh-Resellen ja dir mehrere Lebensträume schon erfüllt, sei es vom eigenen Lambo bis hin zur eigenen Immobilie. Du wohnst mietfrei in deinem eigenen Haus, in deinen eigenen Wohnungen und so weiter. Was motiviert dich? Weil Geld ist es ja wahrscheinlich nicht mehr.
Nee, am Geld, guck mal, ich muss dir ganz offen ehrlich sagen, was mich motiviert, ist schwer zu beschreiben, weil ich habe jeden Tag damit zu kämpfen. Ne? Mhm. Also ich bin jetzt nicht der typische E-Commerce-Gründer, vielleicht bei dir im Podcast, der sagt, hey, das ist mein Traum, das ist auch mein Traum mäßig, das hört sich voll komisch an, aber ich motiviere mich über diese Erlebnisse, die ich habe mit meinen Kunden. Es ist voll schwer zu beschreiben. Aber wenn ich sehe, dass Leute auf Instagram beispielsweise ein Bild mit Valentin-Klamotten posten oder so irgendwas mit anderen Brands und sagen, boah, wie cool die Qualität ist, wie gut die Qualität ist oder was auch immer, du kannst dir nicht vorstellen, was für ein Glücksgefühl es in mir auslöst. Also so, natürlich, ich habe gewisse Luxusgüter, alles drum und dran, aber die machen dich auf nur eine kurze Zeit glücklich. Ja. Was mich wirklich so erfüllt und mich motiviert weiterzumachen und beispielsweise, ich streame auch auf Twitch, ich habe gestern mit meinem Twitch-Chat 2 Stunden darüber geredet, wie ich eine Karte gestalten soll. Diese, kennst du es, wenn du irgendwas bestellst, dann kriegst du diese Dankeschön-Karte. Hm. Ich habe mit denen 2 Stunden lang diskutiert, wie man das formuliert, wie man das umsetzt, designtechnisch, damit der Kunde noch sich darüber noch mehr freut, diese Karte in der Hand zu halten. Weißt du, was ich meine? Mhm. Dieses Kundschafterlebnis ist auf jeden Fall sehr, sehr nice.
Ja. Ja, das wäre auch ein Punkt, ist mir auch aufgefallen. Also du bist ja auch sehr aktiv, sehr präsent, ganz anders als viele andere CEOs oder so, die dann eher im Hintergrund aktiv sind, bist du ja auch Gesicht deiner Marke natürlich auch, klar. Du bist ja auch quasi durch deine Jugendlichkeit ja auch quasi der beste Vertreter für dein Brand, weil du bist diese Brand und du bist ja auch wahnsinnig offen. Also du hast ja schon gesagt, du streamst dann auch 2 Stunden, bist direkt ansprechbar im Chat und so, redest über deine Gedanken, deine Gefühle, deine Ideen. Ist ja durchaus ungewöhnlich, oder? Also war das schon immer so in dir drin, so dieses auch sehr, sehr offen kommunizieren mit der Community, mit den Brands?
Nee, aber guck mal, jeder hat auch mal schlechte Tage so und das merkst du halt bei mir auf Social Media, auch andere, und ich war immer der Überzeugung, okay, also ich habe mir halt einen Plan gemacht, so, der Plan war, wie gewinne ich einen Kunden? Werde ich einfach nur Facebook-Ads, Google-Ads schalten und so den Traffic gewinnen oder werde ich durch meine Persönlichkeit überzeugen? Und ich bin der festen Überzeugung, dass man aktiv auf Social Media sein soll und man ehrlich sein soll. Weil ich glaube und bin fest überzeugt über Karma. Wenn ich beispielsweise, wenn ich der Verspätung oder im Lager was schief geht, dann sage ich das den Leuten und dem Kunden ehrlich. Wenn mir schlecht geht und ich beispielsweise krank bin und nichts auf Social Media poste oder auf die Nachricht nicht eingehe, dann sage ich das lieber, anstatt ich irgendwas da den vormache. Also ich finde, Ehrlichkeit gehört zum Business dazu. Man muss auch sehr, sehr ehrlich sein, weil wie willst du sonst als Business wachsen? Du musst ja so ein Gefühl, du musst ja diese Verbindung herstellen, damit die Leute nicht nur einmal bei dir einkaufen, sondern auch das zweite Mal zu dir kommen. Und das schaffst du halt, indem du natürlich einen guten Versand und einen guten Website-Shop hast, aber auch die dritte und in meinen Augen die wichtigste Säule ist, wie du so dieses Valentin-Gefühl vermittelst. Und dazu gehört halt diese Familie und der Familie bist du immer ehrlich. Hm.
Und das heißt, es kommt auch gut an, oder? Also, dass du dann eben, ja, das weiß ich, du machst ja auch Vlogs oder so und setzt dich dann auch mal mit Marc Gebauer hin und machst irgendwelche unterhaltsamen Videos. Er ist ja auch ein super Typ, er war ja auch schon hier im Podcast, ja, mit dem kann man ja auch super schnacken. Und warst du quasi schon vorher so in dieser Bubble drin, dass du gesagt hast, ich möchte gerne irgendwie Influencer, Social Media und so machen? Oder hast du das quasi so entdeckt, dass du gesagt hast, das muss ich machen fürs Unternehmen?
Das muss ich machen fürs Unternehmen, das ist klar. Also mittlerweile, es gibt so viele Schattenseiten, die Menschen nicht mitkriegen, was alles im Hintergrund passiert. Aber das gehört halt zu meinem Unternehmen, ne? Die Insta-Stories, die ich mache, die TikToks, die was auch immer. sehen Tausende von Leute, besonders die Instagram-Stories, wenn auf einmal nach ein paar Stunden 50.000, 60.000 Leute das sehen. Und dann weißt du halt, okay, wenn 4, 3, 2, 1% davon was kauft, hast du einen Umsatz. Ne? Ja, ja. Und das ist ja wichtig für mein Geschäft. Deswegen Social Media ist ein wichtiger Faktor. Natürlich mittlerweile schalten wir auch Google Ads, Facebook Ads und alle anderen Sachen. Aber für mich ist Traffic auf der Seite wichtig, weil Traffic bedeutet für mich Kunden.
Ja. Ja. Wie diversifiziert bist du denn inzwischen jetzt aufgestellt? Also sind die Schuhe des Resellen immer noch der größte Einkommensfaktor oder sind die eigenen Modelabels inzwischen der größere Treiber? Wie muss man sich das vorstellen?
Also mit Valiteam, also ich bin ganz offen ehrlich, ich zahle mir kein Gehalt mehr aus. Also ich nehme kein Geld aus der Firma raus. Valiteam, ich bin der Vadi. Ich will, dass mein Unternehmen weiter wächst. Ich arbeite an neuen Projekten auch mit der Brand. Aber was mein persönlichen Einkommen, wenn ich mir ein Gehalt oder Gewinnausschüttung auszahlen würde, wäre es vermutlich Platz 15, 14, 13. Also das ist, es läuft gut, aber ich habe auch hohe Kosten in Form von Lager, Mitarbeiter, die Investitionen, die ich mache, weil wir bauen gerade ein eigenes Lager. Wir haben eigene Lagerhallen wieder gekauft, anstatt die zu mieten und so weiter. Also ich investiere sehr, sehr viel. Deswegen, wie viel Geld ich tatsächlich mit Valiteam verdienen würde, ist schwer zu sagen, weil rein theoretisch würde ich alles einfach nur mieten oder die Kosten ein bisschen senken, dann würde ich ja viel mehr verdienen. Aber ich bin gerade in der Phase, wo ich mich dafür entschieden habe, alles in das Unternehmen reinzustecken, weil ich für das Valiteam Brand und Valiteam noch bekannter wird weltweit, weil gerade konzentrieren wir uns ja auf den deutschsprachigen Bereich, das muss man auch sagen, auch natürlich ein bisschen Belgien und Frankreich, aber in 1-2 Jahren will ich auch versuchen, europaweit anzugreifen.
Nee, aber es fährt ja trotzdem weiterhin guten Umsatz, denke ich mal.
Ja, ja.
Und aber wie splittest du das auf, wenn du mehrere Modelabels hast? Also ich meine, einerseits willst du Valiteam pushen und dort irgendwie coole Sachen machen, andererseits hast du ja auch sowas wie Elevate. Kannibalisiert sich das nicht dann irgendwie gegenseitig? Also es sind ja quasi zwei Modelabels, die im direkten, naja, Konkurrenz würde ich es jetzt nicht nennen, aber die ja sowohl deine Zeit, deine Aufmerksamkeit als eben halt auch, was weiß ich, Werbegelder oder also du musst ja quasi zwei Labels parallel vermarkten und vertreiben und pushen?
Nein, finde ich nicht, weil im Endeffekt, ich bin ja für die Business-Seite zuständig. Ich habe zwei wunderschöne, wunderbare Geschäftspartner in Form von Sydney und Eli. Ich liebe die über alles und die sind ja eher fürs Marketing zuständig und ich bin ja für das Geschäftliche zuständig. Deswegen, also es ist auf jeden Fall manchmal aufwendig, besonders aufgrund von den Jobs, die ich habe. Wir releasen ja gefühlt jede Woche mit irgendeiner Marke, habe ich irgendeinen Job am Freitag. Da kommst du, da vergisst du schon manchmal oder ist es auch vorgekommen, dass beispielsweise Black Friday haben alle 12 oder 10 Firmen Promotions bei mir am Start. Da ist es schon ein bisschen kritisch, aber sonst kommst du schon hinterher. Weil im Endeffekt, ich sage immer, es ist nicht die Menge der Firmen, die du hast, die relevant ist, sondern wie du den Arbeitsflow aufstellst und ready machst. Weil im Endeffekt, wenn du die ganz großen Unternehmen guckst, die haben ja gefühlt hunderte Tochterfirmen und die kriegen sie auch irgendwie hin. Also warum soll ich das nicht hinkriegen? Das ist halt, wie ich an die Sache rangehe.
Wie wichtig ist da Delegieren? Also gibst du viel ab oder bist du so einer, der sagt, ich muss das alles selber machen? Also gehst du dann auch wirklich noch hin? Du hast ja gerade schon gesagt, du bist für die Business-Seite zuständig. Das heißt, sowas wie Design, welche Bilder, welche Prints jetzt auf den Sachen sind und so weiter. Entscheidest du auch immer noch darüber, welche Schuhe im Lager sind? Bist du so einer, der über alles nochmal so einen Überblick hat, so ein Workaholic, oder kannst du das so richtig abgeben und den Leuten einfach sagen, ihr macht das schon?
Abgeben nicht, also wenn wir beim Thema Valiteam bleiben, weil im Endeffekt ich bin das Gesicht, ne? Weil wenn irgendwas passiert, werden die Leute und meine Kundschaft nicht Valiteam als Brand sehen, sondern die werden mein Gesicht im Kopf haben und sagen, boah, der hat's schlecht gemacht, weißt du, was ich meine? Deswegen, bei Valiteam ist es ein bisschen schwieriger. Und du musst dir das so weit vorstellen, dass wir Montag, Dienstag, Freitag haben wir verschiedene Aufteilungen. Ne? Beispielsweise Montag ist bei uns ein Tag, wo wir über die Sneaker reden. Da gibt's halt einen Termin. Ich habe Mitarbeiter dafür. Da kriege ich halt so ein Portfolio vorgeschlagen. Da gibt's halt alle Sneaker-Releases, die so anstehen. Ne? Alle Schuhe, die rauskommen. Da kriegst du eine Einschätzung, Einkaufspreise und. Und dann ohne mein Okay wird nichts gemacht, aber diese ganzen Research-Sachen, wie man, was man kaufen sollte, was rauskommt, das mache ich nicht mehr, weil ich habe einfach keine Zeit dafür. Ich kriege nicht mal manchmal hin, meiner Freundin irgendwas beim Einkaufen zu helfen oder mit meinem Hund Gassi zu gehen. Deswegen dafür, nee, habe ich leider keine Zeit.
Ja klar, aber halt trotzdem noch so diese Entscheidungen, die triffst dann du in dem Fall oder mit denen, aber die ganze Vorbereitungsphase. Und bei den Designs für die eigenen Labels und so wahrscheinlich ähnlich, oder? Die segnest du dann ab, aber
die segnen wir immer, also bei Validity natürlich nur ich, aber wir haben immer bei jeder Brand, haben wir Mitarbeiter und wir fragen die Leute, wir fragen auch Familienmitglieder, weil im Endeffekt bei Mode und auch, das muss man so sagen, es kann dir gefallen, aber es muss beispielsweise mir nicht gefallen. Das ist ja so eine Sache. Und da erstellst du halt so eine Checklisten, da fragst du schon so 50 bis 100 Leute, hey, wie findest du das T-Shirt, wie findest du den Print? Also es ist so eine richtig gemeinsame Entscheidung. Weil so minimierst du halt das Risiko.
Ja. Du hast gesagt, Business ist dein Ding. Also du hast es ja auch bewiesen, dass du es kannst, definitiv. Hast du dich irgendwie auch über die Jahre versucht, da in dem Bereich weiterzubilden? Ist das alles jetzt auf Erfahrung, alles Learning by Doing? Wie muss man sich das vorstellen? Weil viele andere Leute gehen ja dann irgendwie auf Business Schools oder haben irgendwie lange in dem Unternehmen gearbeitet, bevor sie dann gründen. Du musstest ja quasi dir alles selber beibringen. Wie hast du das gemacht?
Ja, also ich habe oft versagt. Bis heute, das habe ich erst vor ein paar Monaten realisiert, der schlimmste Fehler, den ich gemacht habe, sind Insta-Stories. Du musst dir vorstellen, wo ich den Laden eröffnet habe, habe ich Leuten verboten, Fotos drin zu machen. Weil es ist halt so ein Trend aus Amerika und ich dachte, ich bin damit cool, wenn ich in meinem Laden so exklusiv bleib. Ne? Und erst vor ein paar Monaten, ich weiß noch ganz genau, ich war im Urlaub, ich saß so und habe mit meiner Mutter geredet, auf einmal kommt mir mein so Kopf, boah, du bist so ein Idiot, dass du damals die ganzen Leute nicht die Fotos machen lassen hast. Überleg dir mal, wie viele Impressions, das heißt, wie viele so Leute damit davon mitbekommen würden. Und da ist mir aufgefallen, was eigentlich, also ich vermute mal, wenn wir jetzt nicht finanziell gucken, sondern vom Aufbau von meinem Unternehmen, war das der schlimmste Fehler, den ich je gemacht habe. Aber so zu der Frage zurückzukommen mit Business und allem drum und dran. Ich habe ja mein Abitur gemacht. 2,5 Schnitt, ist okay, ich war damit happy und studiere tatsächlich BWL.
Ne? Ah ja, sehr gut. Immer noch.
Aber das Studium zieht sich ein bisschen, ich bin jetzt im 5. Semester. Die Prüfungen vorher habe ich schon abgeschlossen, aber Bachelor, also ich werde schon mein Studium abschließen, aber ich ziehe es halt ein bisschen in die Länge, weil ich schiebe die Prüfung, ich krieg's einfach zeitlich nicht hin. Aber da habe ich halt meinem Opa ein Versprechen gegeben, der verstorben ist, dass ich mein Studium hinkriegen werde oder zumindest wirklich versuchen werde und das bei manchen Prüfungen leider beim dritten Versuch erst hinbekommen, aber ich krieg's hin.
Aber es ist gut, also weil das ja wahrscheinlich auch oft so ein Thema ist, ja, du bist jetzt nicht jemand, der die Schule dann abgebrochen hat, um seinen Sneakerladen aufzumachen, sondern bist da wirklich auch konsequent dran
geblieben. Ich bin der festen Überzeugung, ein Papier in der Tasche zu haben, also in Form vom Abitur, Ausbildung, was auch immer, ist sehr, sehr wichtig, weil im Endeffekt kann es gestern irgendwas passiert, was auch immer, dann hätte ich alles verloren. Rein theoretisch ist es ja möglich, ne? Und deswegen sage ich, ist es wirklich sehr wichtig, immer einen Plan B und Plan C zu haben.
Du hast ja schon ein paar so Stolpersteine angesprochen, wenn du jetzt mit deiner heutigen Erfahrung deinem 17-Jährigen nochmal was raten könntest. Also natürlich A, mach einen besseren Businessplan, kümmere dich vorher drum, wie viel Steuern du zahlen musst. Aber gab es so danach, nach dieser GmbH-Gründung auch Sachen, wo du sagst, oh, das hätte ich irgendwie mal vorher wissen müssen, besser machen können. Sowas wie die Insta-Story hast du ja schon gesagt, aber eher so jetzt aus der Business-Ecke.
Ich hätte gesagt, also würde jetzt mein 17-, 18-Jähriger ich hier sitzen, lass dich nicht vom Geld flashen. Also ich glaube, das ist so die wichtigste Sache, weil hätte ich mich damals nicht von diesem Geld flashen, also geflasht oder dieses Gefühl entwickelt, hätte ich auch, glaube ich, damals diesen Insta-Story-Fehler nicht gemacht. Ich glaube, es hätten viele Fehler vermieden werden können, weil ich glaube, viele E-Commercer oder viele Gründer haben das Problem, weil im Endeffekt, du bist ja, wenn du erfolgreich bist, auf einmal kommst du ja von dem Job, dann hast du Umsätze von mehreren 100.000 Euro und du vergisst dieses Wertschätzgefühl und sagst, ha, ja, wenn ein Handyvertrag hier beispielsweise bei der Firma X 2 Euro teurer ist im Monat, dann schließt du den trotzdem ab. Und das sammelt sich halt. Und was ich gut gemacht habe in den letzten Jahren, sind auf jeden Fall die ganzen Nebenkosten und so gering zu halten.
Ja, also was ich so mitgekriegt habe über deine Streams und so ein bisschen in der Recherche, dass du ja auch immer schon dann früh auch wieder investiert hast, weil du ja auch gesagt hast, okay, was bringt mir das Geld auf dem Konto? Dann kaufe ich halt die Immobilie, dann muss ich keine Miete mehr zahlen, oder? Also so schlau warst du dann ja schon, auch wenn du dann natürlich so jugendlichen Leichtsinn, sage ich jetzt mal, irgendwie dann halt auch teure Autos gekauft hast. Aber das gehört halt auch dazu, wenn man Erfolg hat, oder nicht?
Ich sag dir so, wie es ist, das ist auch so ein Thema, diese ganzen Luxusgüter, wenn man mal in Instagram guckt, die ganzen Reisen, die ich habe, wie ich die führe. Aber ich sag halt immer, das gehört zu meinem Job, das verstehen nicht viele, aber wie will ich einen Schuh für 15.000 Euro verkaufen, wenn ich den selber nicht trage. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Und deswegen sage ich halt, meine Kundschaft, besonders die so teure Schuhe kaufen, die fahren halt diese Autos. Deswegen habe ich mir gesagt, hey, ich kaufe mir die.
It's part of the brand, ja.
Es gehört zur Firma.
Eben, also Luxusgüter verkaufen und selber nicht auch diesen Luxus-Lifestyle haben, weiß nicht, ist natürlich auch ein bisschen schwierig, ja, klar. Aber kriegst wahrscheinlich auch viel Hate ab für solche Sachen, oder?
Nee, fast gar nicht mehr. Ja. Also ich krieg, also was mit Hate und so angeht.
Ja, oder Neider irgendwie so, dass die Leute sagen, boah, guck mal der an oder so.
Also wegen Neid bin ich ja aus Deutschland in die Schweiz gezogen.
Ja? Okay, siehst du.
Also Neid, ja, aber Hate so auf Social Media gar nicht. Nee. Hm. Auch, wie gesagt, ein bisschen länger dabei bin und der wirklich meine Story verfolgt, sieht halt, okay, der arbeitet für sein Geld. Ne? Ich bin ja jetzt keine Einjahresfliege, wo ich gemacht habe, hey, so ein Jahr war ich auf einmal hier richtig am Start im E-Commerce. Ich mache das mittlerweile seit 5 Jahren. Ne? Das ist jetzt, also jetzt in einem Monat, wo wir das aufnehmen, habe ich mein 5-Jähriges mit meinem Online-Shop geführt.
Nicht schlecht.
Musste ich mal überlegen, so weißt du. Ich hatte auch noch nie dieses Startup-Feeling. Ne? Ich habe mir ein paar Folgen von euch angehört. Mhm. Ich bin ja kein Startup-mäßig. Ich weiß nicht warum, aber rein theoretisch hatte ich auch Investor-Anfragen, alles drum und dran. Aber ich gehöre halt zu der Gruppe der Menschen, die sagt, hey, ich kaufe mir was und ich verkaufe es nie wieder, gefühlt.
Mhm. Hoddle, 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 genau.
Naja.
Naja, also ich meine, dieses Startup-Gefühl, du hast es ja, natürlich trotzdem warst du ja ein Startup, aber halt, du hast ja direkt eine GmbH gegründet, eine Selbstständigkeit angefangen, du warst ja selbstständig und hast dann halt irgendwann immer mehr Mitarbeiter gehabt, aber im Endeffekt kann man schon sagen, dass du ein Startup warst, oder? Du hast ja jetzt ja kein einzelnes Produkt so in dem Sinne gehabt, sondern halt eine Business-Idee gehabt, aber trotzdem würde ich sagen, bist du jetzt eigentlich aus der Startup-Phase raus.
Ja, also das schon, ja.
Also. Wie geht's denn weiter für dich? Also du hast ja schon gesagt, du hast Labels, die du auch noch weiterführen möchtest. Ist das so dein Schwerpunkt oder was tickt so in dir? Was machst du die nächsten Jahre? Man könnte jetzt ja auch einfach sagen, du könntest dich jetzt ja eigentlich auch so ein bisschen auf den Lorbeeren ausruhen.
Ich könnte mich ausruhen, aber weißt du, ich habe mich halt dran gewöhnt, jeden Morgen um 7.30 Uhr aufzustehen und um 1 oder um 2 ins Bett zu gehen. Also diese Arbeit, es ist mir langweilig. Ne? Am Weihnachten habe ich das richtig gemerkt, wo ich da am 24., 25., 26. da saß. Mir war langweilig. Ich krieg keine Anrufe, ich krieg keine E-Mails, mein Steuerberater nervt mich nicht. Also es ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Natürlich, ein paar Tage ist es cool, aber das ist halt, das gehört zu meinem Leben. Deswegen, ich habe auf jeden Fall vor, weiterzuarbeiten. Ich will mich darauf konzentrieren, alle meine Firmen noch erfolgreicher zu machen. Das hört sich so pauschal an. Aber das ist auf jeden Fall mein Ziel. Was ich auch weiterhin machen werde, sind die ganzen Spenden, Krankenhäuser, Unterstützung, aber das ist ja auch egal. Mein größtes Ziel ist, dass es bald einen zweiten Buddy-Team-Store gibt und dass ich mir so einen kleinen Traum ermögliche und nicht wirklich damit das große Geld sehe, sondern einfach sage, hey, ich habe es jetzt in der Schweiz auch einen Laden gemacht in Zürich. Das ist so auf jeden Fall mein kleines Ziel.
Sehr schön. Cool. Dann vielen lieben Dank auf jeden Fall für deinen Podcast-Besuch hier, für den Einblick in deine 5-, 6-, 7-jährige Erfolgsgeschichte. Bleibt auf jeden Fall dran. Buddy-Team kann man überall sehr transparent verfolgen, auf Streams, auf YouTube und so weiter. Kriegt man viel von deinem Leben mit, auch viel von deinem Business. Also wer sich dafür interessiert, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Natürlich auch im Store, natürlich im superschönen Shopify-Shop. Gibt es nicht nur Schuhe, sondern auch schicke Mode. Ist dann auch was für Ältere dabei oder wie ist deine Zielgruppe so aufgestellt? Ist die sehr, sehr jugendlich oder ist da alles dabei?
Wir haben auch Basic-Sachen, also wo nur ganz klein Buddy-Team geschrieben ist, aber wenn die Leute die Qualität alleine von Buddy-Team-Kleidung sehen werden oder von den Schuhen, werden die selber überrascht sein, wie gut die ist.
Und deswegen für Sneaker ist man nie zu alt.
Ja, also ist ja, deswegen sage ich das ja, Modewelt ist sehr, sehr schön. Und ey, ich muss sagen, vielen Dank für die Einladung. Für mich ist es wirklich eine Ehre zu sein. Ich liebe Shopify, deswegen habe ich auch die Einladung angenommen. Und vielen Dank für so ein cooles Gespräch mit dir, Mann.
Danke dir. Das war's schon wieder für heute mit der Folge. Wir sind auch nächste Woche wieder für euch da mit einem weiteren spannenden Interview und wir würden uns in der Zwischenzeit sehr freuen, wenn ihr uns auf Spotify und Co. bewertet. Wenn euch der Podcast gefallen hat, bewertet uns dort. Vielen lieben Dank und wenn ihr selbst eine Idee für einen Shop habt, dann schaut vorbei auf shopify.de/podcast. Dort haben wir einen exklusiven Guide für euch zusammengestellt, ein kostenloses E-Book für eure ersten Schritte für euren Shopify-Shop. Und wer weiß, vielleicht seid ihr dann bald auch hier mal zu Gast zum Interview mit eurer Geschäftsidee. Viel Erfolg und bis zur nächsten Woche.